Auf Schuldenweltreise.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, in der letzten Episode haben wir über den Regierungsstillstand in den USA gesprochen. Mittlerweile ist das Shutdown beendet. Die US-Regierung arbeitet wieder regulär. Und sie macht auch wieder neue Schulden. Wie die Schuldensituation in den USA und in anderen Ländern aussieht und wo die Lage besonders dramatisch ist, genau das wollen wir in der heutigen Folge beleuchten. Und das mache ich wie immer gemeinsam mit Thomas Altmann. Hallo Thomas.
Hallo Katharina.
Thomas, ich habe eben erwähnt, dass die USA nach dem Ende des Shutdowns wieder neue Schulden aufnehmen. Lass uns mit einer Bestandsaufnahme beginnen. Wie hoch sind die Staatsschulden der USA?
Wenn wir hier auf absolute Werte schauen, dann haben die USA die höchsten Staatsschulden der Welt. Aktuell sind das 38 Billionen US-Dollar. Wenn wir die US-Verschuldung im weiteren Verlauf der heutigen Episode mit der Verschuldung anderer Staaten vergleichen wollen, dann ist die relative Betrachtung sinnvoller. Üblich ist hier die Betrachtung der Staatsverschuldung in Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Und hier lagen die US-Staatsschulden Ende 2024 bei 122% des BIP.
Das sind bereits sehr hohe Werte. Doch nach allem, was ich weiß, werden die US-Schulden weiter steigen, sowohl absolut als auch relativ.
Da liegst du vollkommen richtig. Wenn wir hier zunächst bei der relativen Betrachtung bleiben wollen, der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, sieht die US-Staatsverschuldung Ende dieses Jahres bei 125% des BIP, Ende 2030 dann schon bei 143% des BIP. Dementsprechend werden auch die absoluten Schulden weiter ansteigen. In den USA muss der Kongress, also das US-Parlament, ja ein Schuldenlimit beschließen. Aktuell liegt dieses bei gut 41 Billionen Dollar, also 3 Billionen über dem aktuellen Schuldenstand. Dort wird aber trotzdem nicht Schluss sein. Denn Anhebungen der Schuldengrenze gehören sozusagen zum Standardprogramm der US-Politik. Seit der Einführung der Schuldengrenze im Jahr 1940 wurde diese 110 Mal angehoben. Das ist im Durchschnitt mehr als einmal pro Jahr.
Das sind zugleich beeindruckende wie erschreckende Zahlen. Ich möchte nun auf die Ursachen dieser stark wachsenden Verschuldung eingehen. Welche Auslöser siehst du?
Ganz simpel gesagt, geben die USA kontinuierlich mehr Geld aus, als sie einnehmen. Letztmalig haben die USA im Jahr 2001 einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet. Seitdem gab es nur noch Defizite. Das höchste Defizit wurde im Covid-Jahr 2020 mit minus 15% erreicht. Im vergangenen Jahr waren es minus 7%. Dieses Jahr werden es wohl minus 6% werden. Und auch für die kommenden beiden Jahre liegen die Defizitprognosen bei 6-7%.
Wo geben die USA denn zu viel Geld aus oder wo nehmen sie zu wenig ein?
Ja, das ist eine wirklich gute und spannende Frage. Wenn wir in die Zukunft schauen, dann spielt die One Big Beautiful Bill eine große Rolle. Das ist das große Steuersenkungsprogramm von Donald Trump, das im Frühjahr dieses Jahres beschlossen wurde. Es macht unter anderem zuvor befristete Steuersenkungen für Unternehmen und Privatpersonen dauerhaft. Dazu kommen Ausgaben für Militär und Grenzsicherung. Die Haushaltsexperten des Kongresses rechnen über die kommenden 10 Jahre dadurch mit Kosten von 3,3 Billionen Dollar bzw. 10% des BIP.
Zur Finanzierung wurden Zuschüsse zur Krankenversicherung gestrichen. Über diesen Streitpunkt in der US-Politik haben wir bereits in der letzten Episode gesprochen. Außerdem sollen Zölle zur Finanzierung beitragen. Doch all das wird am Ende nicht ausreichen, oder?
Ja, zuletzt wurden mit Zöllen monatlich knapp 30 Milliarden Dollar eingenommen. Wobei einige dieser Zölle jetzt zur finalen Entscheidung beim Supreme Court landen. Hier ist also noch nicht klar, welchen Teil die Zölle wirklich ausgleichen werden. Und dann ist da natürlich der wichtige Punkt mit den Zinsen.
Ich vermute, du spielst hier auf den Zinsanstieg der vergangenen Jahre an. Was hat der mit den US-Zinsausgaben gemacht?
Die Zinsausgaben steigen massiv an. In den ersten 10 Monaten dieses Jahres lagen die Zinsaufwendungen bei durchschnittlich 105 Milliarden Dollar pro Monat. Wenn wir das auf ein Jahr hochrechnen, kommen wir auf 1,26 Billionen Dollar. Und das wären mehr als 4% des BIP. Dabei war der Juni dieses Jahres der Monat mit den bislang höchsten US-Zinsausgaben aller Zeiten. Und hier spielt eben nicht nur die permanent ansteigende Staatsverschuldung eine Rolle, sondern auch der von dir angesprochene Zinsanstieg. Machen wir das an konkreten Zahlen fest. Fünfjährige Anleihen, die im Covid-Jahr 2020 begeben wurden, hatten Ende Oktober 2020 eine Rendite von 0,4%. Fünf Jahre später mussten sie jetzt bei Fälligkeit zu 3,7% prolongiert werden. Das sind Mehrkosten von 3,3% durch den Zinsanstieg. Bei jetzt fälligen zehnjährigen Anleihen liegt der Aufschlag mit 2% zumindest niedriger, ist aber dennoch beachtlich.
Die höheren Zinsen machen Anlagen in US-Staatsanleihen inzwischen wieder attraktiver. Wechseln wir deshalb einmal die Perspektive. Weg vom Anbieter hin zu den Käufern. Welche großen Investorengruppen siehst du hier?
Ja, ein Investor, an den man sicherlich sofort denkt, ist die US-Notenbank, die Fed. Die hat ihren Anteil im Rahmen des Abbaus ihrer Bilanzsumme, also des Quantitative Tightening, in den vergangenen Jahren deutlich zurückgefahren. 2022 hielt die Fed in der Spitze 25% aller US-Staatsanleihen. Jetzt sind das 14%. Die Fed baut ihre Bilanzsumme zwar jetzt nicht weiter ab, aber wenn die Fed nur ihre auslaufenden Anleihen verlängert und die Gesamtverschuldung weiter wächst, dann wird der Anteil der Fed weiter zurückgehen.
Das leuchtet ein. Damit gewinnen andere Käufer für den US-Staat zunehmend an Bedeutung. Wie stark sind ausländische Investoren in US-Staatsanleihen investiert?
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Aktuell liegt deren Quote bei 25%. Und die ist zuletzt auch wieder angestiegen. Allerdings lag sie 2014 auch schon mal bei 34%.
Welche Staaten sind denn hier besonders stark investiert?
Die Nummer 1 ist Japan. Japan alleine hält 3% der gesamten US-Staatsverschuldung. Großbritannien steht für 2,5%. China hat seine Bestand an Treasuries in den vergangenen Jahren deutlich abgebaut. China hält jetzt 2% der US-Staatsschulden. 2011 waren das noch, Achtung, 9%.
Wir haben nun viel über die USA gesprochen. Da du Japan gerade als größten ausländischen Kreditgeber der USA genannt hast, ist es eine sehr gute Gelegenheit, den Blick genauer auf Japan zu richten. Denn kaum ein anderes Land steht so sehr für eine hohe Staatsverschuldung wie Japan. Wie hoch sind die Schulden im Land der aufgehenden Sonne?
Jetzt werden die Zahlen wirklich hoch. Ende 2024 lagen die Staatsschulden bei 236% des BIP. Wer hier trotzdem eine gute Nachricht sucht, findet sie aber auch. Denn der bisherige Höchstwert wurde 2020 mit einer Schuldenquote von 258% erreicht.
Also zumindest eine positive Tendenz. Wird sich diese denn fortsetzen?
In geringem Tempo ja. Davon geht zumindest der IWF aus. Der sieht Japans Schuldenquote Ende dieses Jahres bei 230%, Ende 2030 dann bei 222%.
Jetzt gilt die Herausforderung der steigenden Zinsen ja auch in Japan. Wie hat es Japan trotzdem geschafft, seine Schuldenquote zu senken?
Mit den steigenden Zinsen hast du natürlich recht. Die treffen Japan allerdings deutlich weniger als andere Staaten. Denn die Bank of Japan, also die japanische Notenbank, hält 45% aller japanischen Staatsanleihen. Und damit zahlt der Staat fast die Hälfte der Zinsen de facto an sich selbst. Deshalb wirken sich steigende Zinsen hier deutlich weniger nachteilig aus. Und die zuletzt auch in Japan höhere Inflationsrate hat zu einem höheren nominalen Wirtschaftswachstum geführt. Und dadurch ist der Schuldenberg relativ zum BIP kleiner geworden. Das war hier das klassische Weginflationieren von Schulden. Allerdings fährt auch Japan weiterhin ein Haushaltsdefizit, das in diesem Jahr wohl bei gut 3% liegen wird. Das macht einen schnellen Schuldenabbau praktisch unmöglich.
Lass uns auf unserer heutigen Schuldenweltreise weiterziehen und dabei in Asien bleiben. Ich vermute, dass die Staatsverschuldung in China deutlich niedriger ausfällt.
Damit hast du natürlich recht, auch wenn die Schuldenquote auch hier anzieht. Ende 2024 lag sie bei 88%. 2025 könnte mit 96% das letzte Jahr unter der 100%-Schwelle sein. Denn für 2030 erwartet der IWF 116%.
Der Anstieg ist wahrlich rasant. Wie begründest du ihn?
Das sind mehrere Faktoren, die aber alle ineinander greifen. Das Platzen der Immobilienblase hat Chinas Wirtschaft hart getroffen. Seitdem werden hohe Defizite gefahren, eben mit dem Ziel, die Wirtschaft zu unterstützen und wieder in Schwung zu kriegen. Im vergangenen Jahr lag dieses Defizit bei knapp 5%. In diesem und auch in den kommenden beiden Jahren wird sich das Defizit eher in Richtung 6% bewegen. Und ein zweiter wichtiger Punkt: Durch die geringe wirtschaftliche Dynamik liegt die Inflationsrate im Bereich der Null. Damit steigt das nominale BIP nicht durch Inflation an. Und damit wächst die Bezugsgröße der Schulden sehr langsam. Das Ergebnis ist eine höhere Schuldenquote.
Als letztes asiatisches Land möchte ich kurz den Blick nach Indien richten, denn hier sehen wir derzeit deutlich höhere Wachstumsraten. Welche Entwicklungen erkennst du dort?
Tatsächlich eine vollkommen andere Situation. Eine Schuldenquote von 82% Ende 2024 und die Prognose des IWF, dass diese bis 2030 auf 76% zurückgehen wird.
Das ging tatsächlich schnell. Unsere heutige Episode habe ich ja vorhin als Schuldenweltreise bezeichnet. Und da darf Europa natürlich nicht fehlen. Blicken wir deshalb nach Deutschland. Auch hier sind steigende Schulden ein Thema.
Genauso ist es. Ende 2024 lag die Schuldenquote bei 63%. Jetzt wird sie auf 64% steigen. Der Anstieg kommt erst danach, mit einer IWF-Prognose von 74% im Jahr 2030.
Im Mittelpunkt stehen hier vor allem die Sondervermögen der schwarz-roten Bundesregierung. Mit welchen erwarteten Defiziten wird dieser Anstieg verbunden sein?
Letztes Jahr lag das Defizit bei 2,7%. Das dürfen wir als Ausgangspunkt verwenden. Dieses Jahr wird es wohl bei 3% liegen. Für die Jahre 2026 und 2027 bei 3,5% und 3,9%.
Trotz des erwarteten Anstiegs gilt Deutschland weiterhin als Stabilitätsanker in der Eurozone. Deshalb möchte ich den Blick innerhalb der Eurozone stärker auf Italien und Frankreich richten. Frankreich ist von unklaren politischen Mehrheiten geprägt und das hat sich bereits in steigenden Zinsen niedergeschlagen. Wie dramatisch ist die Lage dort?
Nachdem du die Zinsen gerade angesprochen hast, die Bewertung der Anlegerinnen und Anleger sehen wir vor allem am Spread zu deutschen Bundesanleihen. Dieser Risikoaufschlag ist bei 10-jähriger Laufzeit im Oktober bis auf 86 Basispunkte angestiegen und hat damit fast das 12-Jahres-Hoch aus dem Vorjahr eingestellt. Bei der absoluten Höhe der Zinsen hat Frankreich mittlerweile Italien eingeholt.
Eine detaillierte Analyse der politischen Situation und der notwendigen Reform würde hier im heutigen Podcast zu weit führen. Schauen wir stattdessen auf die harten Daten. Was zeigt sich hier für Frankreich?
Ja, eine Schuldenquote, die letztes Jahr bei 113% lag und dieses Jahr auf 117% ansteigen wird. 2030 sieht der IWF die Quote dann bei 129%. Das Haushaltsdefizit wird dieses Jahr bei gut 5% liegen. Und auch für die kommenden Jahre werden Werte von mindestens 5% erwartet.
Das sind keine guten Aussichten. Du hast höhere Spreads und eine steigende Verschuldung angesprochen. Welche Folgen hat das für die Zinsausgaben in unserem Nachbarland?
Kurz gesagt, die sind so hoch wie nie zuvor. Frankreich gibt die Zinskosten quartalsweise bekannt. Wir sind aktuell bei 16 Milliarden pro Quartal. Das sind hochgerechnet aktuell erst gut 2% des BIP. Aber auch hier gilt, die Zinsausgaben steigen nicht nur durch neue Schulden, sondern auch durch die Prolongation bestehender Schulden. Und hier macht sich neben dem Zinsanstieg auch der Spreadanstieg bemerkbar. Ende Oktober 2020 wurden 5-Jährige noch mit einer Negativrendite von minus 0,7% begeben. Ende Oktober dieses Jahres lag die Rendite bei plus 2,7% und damit 3,4% höher. Das sind extreme Mehrkosten.
Bei den Zinsen hast du eben bereits den Vergleich zu Italien gezogen. Wie stark nähern sich die Schuldenquoten von Frankreich und Italien inzwischen an?
Ende 2024 war die Schuldenquote in Italien noch 22% höher. Bis 2030 prognostiziert der IWF aber einen Abstand von dann nur noch 8%.
Das möchte ich an dieser Stelle nicht weiter kommentieren. Im Rahmen unserer Schuldenweltreise haben wir über viele hochverschuldete Staaten gesprochen. Zum Abschluss daher die Frage, gibt es auch Länder, die ganz ohne Schulden auskommen?
Zumindest mit sehr niedrigen Schulden. Brunei hatte Ende 2024 eine Staatsverschuldung von 2% des BIP. In Kuwait lag sie bei 3%, in Turkmenistan bei 4%.
Das sind zum Abschluss unserer heutigen Schuldenfolge erfreuliche Zahlen. Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ebenfalls. Vielen Dank fürs Zuhören, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.